Meine Damen und Herren, wer ergreift als Erster das Wort, auch nach den etwas versöhnlichen Worten von Herrn Dötz, denke ich, ist ja auch in den Vorträgen, die wir gehört haben, noch einiges an Sprengstoff. Wo ist die erste Wortmeldung? Alle Fragen geklärt, Herr Schwarz-Schilling. Bitte auf den Knopf drücken, damit wir Sie hören können.
Zunächst einmal möchte ich eine Anmerkung machen. Wir regen uns hier sicherlich zu Recht über bestimmte Entwicklungen auf und müssen miteinander kämpfen, um sie in entsprechender Weise auch lösen zu können im Sinne eines Ordnungsbildes. Aber zunächst möchte ich doch einmal eine positive Sache sagen. Ich bin ja nun sehr viel in der Welt in den letzten Jahren herumgekommen. Ich finde, unser System, wie wir es nach Einführung des dualen Systems in der Bundesrepublik Deutschland gemacht haben, immer noch exemplarisch als das beste System, was ich weltweit sehe. Ich kann in Großbritannien mich entsprechend orientieren, aber ich finde, die Bundesrepublik Deutschland hat seit dieser Einführung unglaublich viel Fortschritte gemacht und ist technisch gleichgezogen, was ja vorher alles nicht war, und ist auf diese Weise im Grunde genommen, sagen wir mal, auch nicht zu einem Problemland geworden, was es vorher gewesen ist. Also zunächst einmal wirklich eine positive Entwicklung, die man auch mal betonen soll, auch wenn wir hier jetzt in den Einzelheiten durchaus sehr, sehr schwierige Probleme zu lösen haben. Zweiter Punkt. Ich stelle mit Freuden fest, das Abendland ist nicht untergegangen. Ich erinnere mich natürlich noch meiner Zeit. Und ich muss sagen, es ist ja geradezu rührend zu sehen, wie heute die öffentlich-rechtlichen Anstalten sozusagen fast die Ambition haben, Schrittmacher der Nutzung neuer technischer Möglichkeiten zu sein. Wenn ich daran denke, wie man künstlich die Kanäle beschränken wollte, wie wir daran gehindert wurden, Fernmeldesatelliten auch tatsächlich für die Übertragung von Rundfunkkanälen zu benutzen, Fernsehkanälen. Wenn ich daran denke, wozu eigentlich dieser sogenannte TV-Sat, nämlich der direktstrahlende Satellit, genutzt wurde, nämlich um zwar zu sagen, wir sind auch modern, aber um es um Gottes Willen nicht zu mehr Kanälen kommen zu lassen, als dieser direkte Satellit mit seinen 4, 5 Kanälen ermöglichte und dieses dann mit großer Vehemenz vertreten wurde, so muss ich sagen, es ist natürlich wunderbar, wie heute die öffentlich-rechtlichen Anstalten sozusagen die Schrittmacher moderner Technik, neuer Technologien, Vielfalt und Ähnliches wird. Ich gratuliere Ihnen dazu, zu diesen geistigen Umänderungen in Ihren Köpfen, dass Sie doch tatsächlich auch den technischen Fortschritt als eine gute Sache ansehen. Finde ich sehr gut. Der dritte Punkt, die Frage, dass natürlich die neuen Technologien sehr schwere ordnungspolitische Fragen aufwerfen, die natürlich dann auch entsprechend gelöst werden müssen, ist ja auch eigentlich klar. Da ist ja gar nichts Neues dabei. Aber jetzt möchte ich doch einmal sagen, Herr Raff, was Sie in einer Formulierung gesagt haben, also dem würde ich nun wirklich sehr wenig Zustimmung signalisieren können. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für die Menschen und nicht für den Markt da. Dass er nicht für den Markt da ist, okay. Aber zu glauben, dass das eine Alternative, eine Gegensätzlichkeit ist, ist ja meines Erachtens doch wiederum eine neue, entschuldigen Sie, Arroganz öffentlich-rechtlicher Ausdrücke. Also das möchte ich hier ganz klar zurückweisen. Ich würde sagen, beides ist für den Menschen da. Die öffentlich-rechtliche Seite und der Markt ist in vielen Fällen derjenige, der den Durchbruch zum Menschen überhaupt erst schafft, wenn die Beschränkungen staatlicher Monopole das bis dahin verhindert haben. Also auch da, glaube ich, ist das meines Erachtens also eine Formulierung, die, ich weiß nicht, ob Sie sich über die Tragweite eines solchen Satzes im Klaren sind. es gehört in die Diffamierung des Marktes, das dann ja auch dann tatsächlich viele andere Konsequenzen hat. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie heute fast kostenlos Ihre Chefredakteurskonferenzen machen, weil die Gebühren so kolossal nach unten gegangen sind, dann war das der Markt und nicht die bestehenden staatlichen Monopole, die es bis früher gab. Ich glaube, das gilt für alle Menschen so. Also das möchte ich hier wirklich ablehnen und ich warne davor, dass öffentlich-rechtliche Anstalten sich auf eine solche Bahn begeben. Nächster Punkt, online. Ich finde die Frage, dass die bestehenden Möglichkeiten genutzt werden für beide Seiten, absolut in Ordnung. Und ich finde, das, was Herr Dötz am Schluss gesagt habe, war ja auch tatsächlich ein Angebot, dass man es so macht, dass man dann eben, wo ein Markt besteht, mit den gleichen Bedingungen zufrieden ist, nämlich, dass man auch gleiche Fragen der Kostenerstattung beansprucht, wie dies von den übrigen Marktteilnehmern gemacht wurde. Denn sonst ist es die Zerstörung eines Marktes. Und ob das Bessere ist, weiß ich nicht. Dann die Frage hier der Quoten. Ich glaube, da haben ja nun die öffentlich-rechtlichen Anstalten tatsächlich eine ungeheure Möglichkeit, über die Quote hinauszugehen, was die Privaten ja in dem Sinne nicht haben oder nicht in gleicher Weise haben. Da fehlt mir allerdings, und jetzt auch bezogen auf die neuen Techniken, eine entsprechende Fantasie bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten, Minderheiten auszumachen, die aber ungeheuer wichtig für unsere Gesellschaft sind, und sie wirklich zu bedienen. Also wenn Sie, ich finde, dass der Weg, den Herr Schächter gesagt hat, nicht Nachrichten, sondern Information, der sagt schon etwas Richtiges aus, nämlich, dass man mehr Informationen geben muss für bestimmte Leute in Deutschland, die dieses haben wollen und nicht bekommen. Mal ein Beispiel. Wenn ich nun weiß, was sich auf dem Balkan abspielt, nachdem ich dort hoher Repräsentant war, wie die Nachrichten, die von dort kommen, dann informativ in der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet werden, auf dem elektronischen Sektor, ist ein reines Trauerspiel. Wenn es keine Bomben gibt und keine Toten oder irgendetwas, findet es praktisch nicht statt, obwohl es dort Ereignisse gibt, die langfristig von viel größerer Bedeutung sind als eine Bombenexplosion. Jetzt merken wir das langsam wieder, was sich in Kosovo oder in Bosnien-Herzegowina nachrichtenmäßig, aber jetzt noch wichtiger, informativ, ist praktisch nichts passiert. Und wenn ich dann beim ZDF Herrn Prömpers frage in Wien, sagen Sie mal, was er sagt, ja natürlich, ich habe das ja gemacht, aber das wird in der Nachrichtenredaktion bei uns, kommt das überhaupt nicht rein. Ich kann überhaupt nicht, also, oder es wird auf 3 Minuten gekürzt. Wenn da der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch online oder durch entsprechende Spartenkanäle etwas mehr Butter bei die Fische bringen würde, das würde seinem Auftrag entsprechen, seinen finanziellen Möglichkeiten über Gebühren und langfristig die Informationsgesellschaft wirklich bedienen. Und ich glaube auch nicht, dass die Privaten da etwas dagegen hätten, wenn sie Originaltexte, wenn sie entsprechende Dinge dann auch tatsächlich zugänglich machen. Das ist meines Erachtens nicht in dem entsprechenden Maß der Fall.
Herzlichen Dank. Und vielleicht werden noch mehrere Wortmeldungen vorlegen, Herr Schwarz-Schilling, dass wir vielleicht noch kurz zu einer Antwortrunde kommen können. Herr Hoff, Sie waren direkt angesprochen, Thema Markt und Thema vertiefte Berichterstattung.
Nun, meine zugespitzte Formulierung, die hat eine Priorität bedeutet letztendlich, dass es für uns in diesem Bereich eben darauf ankommt, dass wir entsprechende Programmauftrag zunächst mal die Menschen im Blick haben und nicht letztendlich der Pflicht unterliegen, was ja letztendlich die Privaten tun müssen, nämlich Geld zu verdienen. Das halte ich nicht für etwas, was man zuspitzen muss, wie es Herr Schwarz-Schilling getan hat. Man kann es so tun. Wir Übrigens bin ich jemand, der zu den Marktgesetzen sehr offen steht und letztendlich auch zum Beispiel gerade was den Marktanteil, den wir noch haben, zum Beispiel bei der Werbung, sehr offensiv vertritt. Was nun die Information angeht, die Sie angesprochen haben, was ARD und ZDF verstärkt bringen sollen, ich glaube, gerade dazu bietet uns letztendlich die digitale Welt mehr Möglichkeiten. Dass wir nämlich das, was wir durch unser weltweites Korrespondentennetz an Informationen über Nachrichten, über Aufsager hinaus letztendlich zur Verfügung haben, besser letztendlich den Menschen zur Verfügung stellen können. Die digitale Welt bietet tatsächlich Chancen, indem man einfach bestimmte Inhalte, die es in einem Leitprogramm in dieser Breite so nicht bringen können, auf andere Art und Weise jetzt den Menschen näher bringen können. Das gilt sowohl für den Hörfunk wie das Fernsehen. Und dazu gehört auch nicht nur, dass sie es auf anderen Wegen ausspielen können, sondern auch die Möglichkeit der zeitsouveränen Abrufmöglichkeit. Wir stellen eines fest, dass gerade unsere interessanten Wortprogramme im Hörfunk auch von jüngeren Leuten jetzt durch Podcast-Möglichkeiten abgerufen werden. Leute, die seltener eigentlich ein lineares Programm eines Kulturradios anhören, die aber jetzt sehr wohl auch ein Stundenfeature, ausführliche Informationen, sie herunterladen, um es dann zeitsouverän letztendlich anhören zu können. Da bietet die digitale Welt, und da haben Sie uns natürlich richtig beobachtet, deshalb sind wir für diese neuen Techniken auch offen und sind da bereit, unseren Anteil letztendlich zu leisten, dass die Digitalisierung in Deutschland auch auf breite Akzeptanz stößt. Man sollte auch mal dran denken, wir können in der Digitalisierung der Bundesrepublik schon ein Stückchen weiter sein, wenn die Digitalisierung in den letzten Jahren, fast im letzten Jahrzehnt, nicht immer belastet gewesen wäre mit negativen medienpolitischen Diskussionen. Ich denke an die D-Box und anderes. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der wir die Chance haben, die digitalen Möglichkeiten tatsächlich allen zu eröffnen, möglichst vielen zu eröffnen und auch inhaltlich entsprechend auszufüllen. Und wir Öffentlich-Rechtliche wollen unseren Beitrag dazu leisten.
Ich habe jetzt fünf Wortmeldungen, Frau Dr. Wiedemann, Herr Grindel, Herr Hartstein, Herr Professor Stockinger und dann hier auf der rechten Seite, Frau Dr. Wiedemann. Aber wenn ich bitten darf, nicht zu lang bitte, damit alle zu Wort kommen.
Vielen Dank, Herr Schölgens. Ich werde versuchen, mal zwei Bemerkungen, die ich machen wollte, kurz zu machen. Das erste betrifft die Bemerkung von Herrn Schwarz-Schilling zum Markt. Hierzu ist zu sagen, der Markt im Rundfunk, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, aber es stützt sich natürlich auf ganz viele Gutachten von Ökonomen, der hat eben ein strukturelles Versagen. Hier sind nämlich bestimmte Marktmechanismen am Werk, die von Economies of Scale und Scope, wo Größenordnungen enorm belohnt werden vom Markt. Deswegen wachsen diese Unternehmen sowohl horizontal wie auch vertikal. Und hierauf ist eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Antwort im Sinne der Vielfaltssicherung. Also der Markt hat hier genau Grenzen und diese Grenzen setzen sich gerade in der Internetwelt fort, siehe Google. Hier sind diese Gesetzmäßigkeiten der Netzwerkökonomie in noch viel größerem Maße, nämlich global am Werke als vorher nur national. Die erste Bemerkung. Die zweite ist zur letzten Bemerkung von Herrn Dötz. Ein persönliches Angebot war das mitnichten, als er sagte, ihr könnt ja im Markt im Internet sein und dann müsst ihr eben auch zu diesen Marktbedingungen operieren, denn das bedeutet, dass er dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinem öffentlich-rechtlichen Programmauftrag ja da gerade die Existenzberechtigung abspricht. Er soll wie ein normaler Marktteilnehmer agieren, aber nicht als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und die Frage ist doch, im Sinne des Publikums, im Sinne der Allgemeinheit, setzt sich das deutsche öffentlich-rechtliche System mit einem frei empfangbaren Angebot für alle Menschen auf allen relevanten Plattformen, die für die Meinungsbildung relevant sind, in die digitale Welt fort oder tut sie es nicht? Und Ihr Angebot ist keins, sondern es ist ein Paradigmenwechsel, der besagt, ihr sollt hier nicht frei im Internet empfangbar sein, sondern hier sollt ihr wie jeder andere Akteur auch nur noch gegen Entgelt agieren.
Ich habe den Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht allerdings auch gesehen hat, bestimmte Wachstumsbestrebungen auch in einem System wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk immanent sind und er deshalb auch gesagt hat, es müssen andere Aufgaben die Aufgabe definieren, weil er sonst in der Tat ständig wächst. Also dieser Versuch, sich zu vernetzen und zu wachsen, ist, glaube ich, in jedem System, auch in dem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks enthalten. Das sollte man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Aber die Frage vielleicht auch an den Herrn in dem Zusammenhang, das war ja auch ein Stück ein Vorwurf an sozusagen die private Seite. Sie kann etwas nicht leisten, deshalb muss da auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk Platz greifen. Würden Sie das so teilen oder wo sehen Sie da Schwächen sozusagen in dem Vorhalt?
Ich bin eigentlich ganz froh, wenn das mal so deutlich ausgesprochen wird. Das wird mir in Diskussionen ja oft entgegengehalten, das sei nicht das Kriterium, dass für den Öffentlich-Rechtlichen da Platz sei, wo der Markt etwas nicht leisten kann, wenn wir das analysieren wollen. Wenn wir das am Exempel betrachten, in der Vergangenheit im Printmarkt, wo der Öffentlich-Rechtliche ja auch aus glaub, verfassungsrechtlichen Gründen, ich kenne mich da nicht so aus, nun wirklich definitiv keinen Zugang hat, dann haben wir eben eine enorme Vielfalt, ein enorm breites Angebot. Ich prognostiziere und ich glaube, die bisherige Entwicklung gibt mir da zumindest nicht Unrecht, dass das eben in, sagen wir mal, elektronischen Zeitungen, ich will jetzt hier nicht die ganze Welt beschreiben, dass es da sehr wohl so aussieht, als würden wir auch ein sehr breites und sehr attraktives, privat finanziertes Angebot bekommen. Wenn man also das Argument jetzt nochmal so pointiert, dass wir sagen, also es ist ein Marktversagen und deshalb müssen wir die Lücke durch den Öffentlich-Rechtlichen schließen, dann sieht das im Printbereich ganz schlecht aus, wird auch zurzeit nicht diskutiert, dann sieht das aber für meine Begriffe im Bereich der elektronischen Zeitungen auch eher schlecht aus. Also die Diskussion würde ich gerne immer wieder führen und gerne auch in Mehrjahresabständen. Das wird ja sonst gelegentlich doch verfassungsrechtlich etwas anders überhöht von meinen Gesprächspartnern, die sagen, also wir brauchen gar nicht aufs Marktversagen zu warten, wir haben einen Anspruch aus uns selbst heraus. Und da bin ich Ihnen ganz dankbar, dass Sie das jetzt auch mal so dargestellt haben.
Herr Grindel. Ich
wollte zu Herrn Schwarzschilling nur sagen, 3 Minuten sind für einen ZDF-Korrespondenten nicht Kürzung. Das ist eine wunderbare Beitragslänge heutzutage. Insofern hat, glaube ich, der Kollege Pömpers das anders gemeint. Ich wollte, und es ist schade, dass Günther Oettinger jetzt gegangen ist, nicht mich kritisch zu ihm äußern, aber das wird ja heute alles weitergetragen. Insofern, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wird es ihm vielleicht mitgeteilt, weil ich glaube, dass seine Bemerkung, dass ein Problem sei, dass der Markt dort entfällt, weil niemand etwas bezahlt, weil er kostenfrei etwas bekommt. Und auf der anderen Seite der Hinweis, ein wichtiges Moment für uns in der Politik, dazu bekenne ich mich auch, muss Integration sein, dass das ein Widerspruch ist, weil wir begreifen müssen, und das muss ja unser Interesse als Politik sein, möglichst viele Menschen zu erreichen, dass eben Integration heute voraussetzt, dass zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen eben auch im Internet stattfinden, weil es das einzige Medium ist, das weite Teile, etwa der Jüngeren, überhaupt zur Kenntnis nehmen. Das heißt, wenn ich die Integration der Gesellschaft erreichen will, muss ich möglichst viele Menschen erreichen, sonst kriege ich das nicht hin. Und deswegen muss ich sie auf den Wegen erreichen, auf denen ich sie erreichen kann. Insofern scheint mir die Frage, was dürfen die Öffentlich-Rechtlichen im Internet unter diesem Gesichtspunkt betrachtet zu werden. Ich meine schon, dass hier ganz wichtig ist, klar zu definieren, Programm begleitend, programmbezogen. Also das, was Professor Klein hier aufgezählt hat, Handytöne, Bekanntschaftsanzeigen und so weiter, ist natürlich absurd. Frage ich mich aber auch, da gibt es ja auch Rundfunkräte, die Frage der Binnenkontrolle, wo ja auch die Gebührenzahler und Vertreter von Ihnen jetzt mal mit kontrollieren sollen. Insofern wäre das vielleicht auch ein Punkt, wo man sagen kann, da müsste auch von der Seite darauf geachtet werden, dass sowas nicht stattfindet. Aber das darf sicherlich nicht sein. Aber die Frage, dass natürlich über das Internet der Integrationsauftrag wahrgenommen werden muss, das kann nicht ernsthaft bestreiten werden. Etwas anderes ist die Frage zusätzliche digitale Kanäle in meinen Augen. Weil da habe ich die Sorge, dass das, und das gilt für ARD wie ZDF, aus den Erfahrungen von Phoenix, aus anderen, dass eben, und das wäre für die Integration besonders schädlich, aus den Hauptprogrammen eben Dinge dann in der Tat abgeschoben werden in die Digitalangebote. Ich sage ganz offen, da habe ich, wenn Sie, Herr Raff, sagen, Verdichtung zwischen 9 und 18 Uhr, habe ich eben spezielle Sorgen, ob es die Tagesschau um 14, um 15 Uhr, um 16 Uhr noch geben wird. Weil die Menschen, die ich zwischen Rote Rosen und Sturm der Liebe mit einer 10-Minuten-Tagesschau erreiche, müssen mir deshalb wertvoll sein, weil sie wahrscheinlich die 19 oder 20 Uhr Nachrichtenangebote nicht wahrnehmen. Umgekehrt verstehe ich auch nicht, lieber Markus Schächter, warum heute aus den Ländern um 14 Uhr dem Kochen bei Herrn Kerner zum Opfer fallen soll, noch dem Aufgezeichneten. da muss ich manchmal sagen, dass den auch in meiner Partei, Freunden des Öffentlich-Rechtlichen, da die Argumentation dann auch nicht immer leicht gemacht wird. Also ich glaube, unter dem Stichwort Integration, auch Bildung, müssen wir differenzieren zwischen der Frage Internet als eine Transportsäule, als eine Säule, wo man diejenigen, die ja auch zahlen, es ist ja insofern nicht kostenfrei, derjenige, der nur ein Internetangebot wahrnimmt, zahlt ja auch dafür, und das ist auch richtig. Das heißt, davon muss man trennen, die Frage an der Vielfalt von Digitalkanälen, wo ich auch in der Tat sagen würde, das kann ich schon verstehen, dass NTV und N24 da mal fragen, wie werden da meine Interessen beeinträchtigt. Das ist angesichts der Angebote, die wir in den Hauptprogrammen haben, auch nicht unbedingt ein Mehrwert. Also ich finde, dass man vielleicht sprachlich und auch sonst von der Argumentation abrüsten müsste zwischen den Fragen, brauchen wir Transportsäulen, da sage ich ja, oder brauchen wir zusätzliche Content-Säulen, da kann man sehr vorsichtig rangehen.
Herr Raff und Herr Schächter, Sie waren angesprochen.
Er hat so vieles gesagt, was richtig ist, dass es mir schwerfällt. Ich kann für die ARD nur eins sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Tagesschau-Sendung im Tagesrhythmus mit Blick auf weitergehende Informationsangebote im Digitalkanal für verzichtbar erklären. Da bin ich genau bei Ihrer Argumentation. Das wäre ein solcher Widerspruch in sich. Zudem könnte ich mich zum Beispiel nicht verstehen, teilzuhaben. Was ich mehrfach schon bei Diskussionen über Integration gesagt habe, ist genau das, was Sie auch angesprochen haben, die Chancen nutzen. Die Chancen nutzen letztendlich für Integration. Und das ist die Chance, wie ich es vorhin bei den drei Aufgabenbeschreibungen gesagt habe. Das ist eine inhaltliche Frage unseres Programmangebots. Und diese inhaltliche Frage, die müssen wir in die digitale Welt letztendlich übertragen. Das heißt nicht die Atomisierung unseres Programmangebots, das darf es nicht geben. Es muss ein Leitprogramm nach wie vor geben, aber es muss Beibote geben können, mit denen man bestimmte, denken Sie allein an ausländische Bevölkerungsgruppen in unserem Land, die überwiegend ihre Heimat-Satellitenkanäle empfangen. Warum sollen wir nicht versuchen, die auch für unsere Programminhalte, für unsere Programmangebote zu gewinnen? Aber das geht nicht in einem vollen Integrationsprogramm. Da wird man sich dann auch darauf verständigen müssen, dass man bestimmte Programmschienen letztendlich anbietet, um die Menschen für unsere Art von Programmgestaltung letztendlich zu gewinnen.
Herr Schächter, warum Kochen statt Länder?
Also zunächst einmal, das Hauptprogramm bleibt Hauptsache, definitiv. Das, was wir vorhaben im Informationsprogramm, ist komplementär, nicht substituierend. Im Moment müssen wir, weil am Nachmittag sich für uns auch aus Vorratsgründen ein paar Probleme gezeigt haben, experimentieren. Wir haben dort die weitaus breiteste Informationssendung von stündlich eine Viertelstunde Information, 14.15 Uhr, nachdem es zwei Stunden vorher Informationen gibt und. Es ist ein Test. Und noch einmal, wir werden die Sache der Länder nicht verkommen lassen. Wir werden an dieser Stelle etwas tun müssen. Und das Hauptprogramm bleibt Hauptsache.
Das ZDF ist ja bekanntermaßen eine Anstalt der Länder. Insofern vermute ich auch, dass das entsprechende Wirkung hat. Herr Dötz.
Herr Grindel, zu dem, was Herr Oettinger gesagt hat, ich möchte es doch mal an einem Beispiel plastisch machen. Tagesschau 100 Sekunden für die Telekommunikationsunternehmen, UMTS auf dem Handy, kostenlos. Daneben haben Sie die Angebote von N24, Spiegel Online, FAZ.net und so weiter, gegen Gebühr. Und dann hat er eben reflektiert darüber, wer denn die Gebühr zahlt, wenn er gleichzeitig eben was kostenlos schon empfangen kann. Und da muss eben die Frage diskutiert werden. Und wie gesagt, da hat hier jeder eine Meinung, aber deswegen müssen wir darüber diskutieren, ob das notwendig ist oder ob das nicht diesen privaten Markt eben von vornherein zumindest sehr, sehr schwierig macht. Also von daher, so habe ich die Frage oder das Beispiel von Herrn Oettinger gesehen, und das kann man eben auch in vielen anderen Bereichen so fortsetzen, und das sollten wir in der Tat dann diskutieren darüber, wo die Grenze ist. Und das wird eine verdammt schwierige Diskussion. Nochmal den Herrn Koch zitiert, ich zitiere nicht irgendeinen, sondern den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz als Ergebnis der Beratung aller Ministerpräsidenten. Und ich bin ja bekannt dafür, dass ich der Politik immer ein hohes Maß von Vertrauen entgegensetze, also setze ich jetzt auf ihn. Sie dürfen jetzt grinsen, Herr Raff. Aber wie gesagt, er hat gesagt, der Teufel steckt im Detail. Und da werden wir noch viele Detaildiskussionen führen müssen. Und da habt ihr recht. Gemeinsam vielleicht am besten.
Nur eine kurze Ergänzung, Herr Schächter.
Ein Detail ist in der Tat etwas, was wir diskutieren müssen, und zwar in dem ruhigen Ton, wie jetzt zum Schluss. Das Geschäftsmodell im Netz wird nicht kostenpflichtiges Abrufen sein. Das gibt es bei Filmen, also Max Dome von ProSieben, das ist was Tolles, aber das ist eine Besonderheit. Das Modell im Netz wird kostenloses Angebot sein, weltweit, und Werbung. Insoweit werden wir uns hier in eine Diskussion begeben, von der ich sicher bin, so wie jetzt in Amerika, wo das Wall Street Journal als letztes aufhört, noch Gebühren zu verlangen, dass wir uns über Finanzierungsformen gemeinsam unterhalten müssen. Und da ist es sinnvoll, dass wir dort, wo wir was haben, denen etwas abgeben, zum Beispiel Verlegern, die, jetzt übertreibe ich nur leicht, täglich kommen und fragen, gibst du mir was aus deinem Kosmos der Bewegtbildern, dass wir denen was abgeben, weil es eben da nichts kostet.
Ist das nicht ein süßes Gift, Herr Heinen, kostenlos vom ZDF statt kostenpflichtig von Reuters?
Und von Herrn Puttgut.
Sie haben es ja schon gesagt, Herr Schörgens. Also wir sind sicherlich heute auch nicht in dem Besitz der Allwissenheit, wie die Finanzierungsmodelle der Zukunft aussehen werden. In der Tat ist im Moment die Skepsis gegenüber bezahltem Inhalt, der Bezahlung von Inhalten zur Refinanzierung ist relativ groß. Das ist sicherlich feststellbar, aber ich kann heute einfach nicht prognostizieren, wo die Verlage in einem Jahr, in drei Jahren, die Großen, die Kleinen stehen werden. Weshalb soll man nicht mit dem ZDF oder mit den ARD-Anstalten sprechen? Also aus meiner Sicht kein Problem. Wir wollen ja auch nicht alles neu erfinden und alles neu drehen. Ich sage auch nochmal dazu, nach meiner Einschätzung ist die überwiegende Mehrzahl der Verlage nicht daran interessiert, Fernsehkanäle zu betreiben, sondern die überwiegende Mehrzahl ist daran interessiert, elektronische Zeitungen herauszugeben, die eben ein gewisses, und das ist ernst gemeint, ein begrenztes audiovisuelles Angebot haben. Das ist unsere Kernkompetenz und umgekehrt würden wir uns freuen. Das ist doch nochmal ein Thema, was ich auch nochmal meinerseits kurz anschneiden möchte. Wenn es doch zu der Einsicht käme, dass man bei der Tagesschau nicht unbedingt Textredakteure neu einstellen müsste, um aus welchen Quellen auch immer spezifische Textangebote fürs Internet zu erarbeiten. Das halte ich nicht unbedingt für die segensreichste Entwicklung. Selbstverständlich brauchen wir nicht textfreie Internetangebote, aber ich halte das jedenfalls nicht für richtig. Und Herr Schächter, wenn Sie auf diese Form von Zusammenarbeit bauen, dann frage ich mich, wieso man es dann da tendenziell anders sieht. Es mag ein kleines Feld sein, es zeigt aber, wohin die Entwicklung geht. Und ich habe mich ja oft genug heute dahingehend geäußert, wie ich diese Form von Konkurrenz beurteile.
Herr Hartstein, dann Professor Stockinger und dann die zwei Wortmeldungen hier auf der rechten Seite.
Ja, ich kann direkt bei dem anschließen, was Herr Grindel vorher gesagt hat. Ich glaube, man muss sich hüten davor, die Diskussion der Vergangenheit ständig wiederzuführen, nur weil wir sie schon so oft geführt haben und so gut drauf haben. Die Entscheidung über die digitalen Zusatzangebote ist vor langer Zeit gefallen und man kann nicht jetzt wieder neu die Diskussion aufmachen und etwas wegnehmen, was vor 10 Jahren per Staatsvertrag den Öffentlich-Rechtlichen zugebilligt wurde. Man kann dann beim Internet nicht ständig die Diskussion führen, als ob es sich um ein neues Medium handle, was völlig getrennt ist von dem, was man bisher kannte. In Wirklichkeit verschwimmen die Ausspielwege, die Redaktionen werden zusammengelegt. Das Internet ist ein Ausspielweg für herkömmliches Fernsehen, genauso wie man die Inhalte, die es gibt, übers Internet für Nutzergruppen zeitunabhängig zur Verfügung stellen kann. Das Internet ist doch längst ein Medium, das verschwimmt mit dem herkömmlichen Fernsehen, mit dem herkömmlichen Hörfunk. Und in Wirklichkeit geht es darum, welchen Nutzer erreicht man mit welchem Inhalt über welchen Ausspielweg. Und wenn man mal diesen Ausgangspunkt zugrunde legt, dann kann man doch gar nicht darüber diskutieren, ob es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erlaubt sein darf, Informationen und Nachrichten an die Nutzer auch übers Internet zu jeder Zeit zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich muss das zulässig sein und dieses zu begrenzen kann doch nicht das Ziel der Diskussion sein. Dass die Definition des Funktionsauftrags schwierig ist, das mag schon sein, aber zu sagen, nur deshalb, weil eine Aktivität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anderen ein mögliches Geschäft vermasselt, deswegen darf er das nicht tun, das ist doch der verfehlte Ansatz, denn selbstverständlich könnte dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt nicht existieren. Jedes Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnte eigentlich wirtschaftlich von Dritten gemacht werden und diese rechtliche Begrenzung ist doch überhaupt nicht vorhanden.
Ich denke mal, das können wir im Moment so stehen lassen und ich darf dann...
Er hat nur das europäische Thema nicht kapiert. Das ist der Punkt. Er hat gesagt zu dem Thema. Die Kommission hat leider diese Subsidiarität schon hier thematisiert. Also das haben Sie, glaube ich, nicht genau gelesen, mit Verlaub gesagt.
Professor Stockinger.
Wir haben eine Frage, richtet sich an Herrn Dötz, und sie betrifft den Public Value Test. Der wurde ja vorhin mal angesprochen. Der BBC haben wir das Ganze zu verdanken. Die Intendanten und die Gremien bei ARD und ZDF haben sich Gedanken darüber gemacht, Modelle entworfen, wie ein Public Value Test bei uns ausschauen könnte. Sie sind Gott sei Dank nicht auf die Idee gekommen, eine Riesenbehörde wie die Ofcom in London zu installieren, sondern sie haben die Gremien als die gesetzlich fundierten Aufsichtnehmer in Anführungszeichen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit eingebaut. Meine Frage an Sie, Herr Dötz, wie beurteilen Sie die bislang vorgelegten Überlegungen hinsichtlich des Public Value Tests bei den Öffentlich-Rechtlichen?
Können Sie jetzt gegenfragen, kennen Sie die schon, was die öffentlich-rechtlichen Kollegen betrifft? Ich kenne das, was Brüssel vorgegeben hat. Und das ist meines Erachtens ziemlich eindeutig. Und da wird man sich auch schwer dran vorbeimogeln können. Oder wie gesagt, es wird nicht gehen, ohne auch die Möglichkeit der privaten Anbieter hier Stellung zu nehmen. Und das letzte Wort haben hier die dafür Zuständigen, das haben wir ja auch von Herrn Klein nochmal gehört, es sind die Länder, die letztendlich die Rahmenbedingungen hier definieren und es ist festgelegt worden durch Brüssel, dass eben neue Angebote der Zustimmung der Länder bedürfen. Und das jetzt auszugestalten, wie das ausgestaltet wird, bitte, die Diskussion kommt zunächst mal ohne uns aus, sondern da sollen eben ARD und ZDF die Verfahren entwickeln und zur Genehmigung vorlegen.
Darf ich noch mal nachhaken, wenn Sie gestatten? Ich hatte, Herr Dötz, aus einer Ihrer Bemerkungen vorhin geglaubt, entnehmen zu können, dass Sie die Beteiligung der öffentlich-rechtlichen Gremien wohl hier nicht als sehr zuträglich erachten. Dem kann ich eigentlich eine doch unterschwellige Kritik an den Gremien entnehmen, was ich eigentlich für meinen Teil so nicht hinnehmen kann.
Ich habe in den letzten Wochen bei den Reaktionen von Herrn Raff und Herrn Schächter, von Herrn Raff eher gespürt, dass es eine neue Aufmüpfigkeit bei den Gremien gibt. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin nicht dabei, aber man hört so das eine oder andere, aber das ist das Problem zwischen Ihnen und Herrn Raff. Also es wäre ja wünschenswert, und dann hätten wir einen Punkt mal abgehakt, wenn es ein neues Selbstbewusstsein der Gremien gibt, tatsächlich Vertreter der Gruppen, die Sie repräsentieren, nicht Vertreter der Anstalt, in der Sie sitzen, zu sein, dann hätten Sie in uns einen uneingeschränkten Vertreter dieses Systems.
Das ist ja in der Tat richtig. Der WDR-Rundfunkrat hat sich aber sehr kritisch zu diesem sogenannten Public Value Test für die Mediathek geäußert. Also da tut sich ja was bei den Gremien.
Uns war doch allen klar, dass die Mediathek in bestimmter Hinsicht ein Testfall ist, aber nicht der Testfall. Und natürlich werden wir, und das werden wir auch im Ende November entscheiden und werden es dann auch dem Ministerpräsidenten so mitteilen, wie wir uns vorstellen, die Zeit bis zur Vorlage eines ratifizierungsfähigen Staatsvertrages, werden wir uns daran halten, an das, was im Geist von Brüssel vorgegeben ist. Und das wird letztendlich sein, ein dreistufiges Verfahren unter Einbeziehung der Stellungnahmen Dritter. Und wir werden dort auch einige Verfahrensschritte, die wir uns ARD-intern vorstellen, erläutern. Und Herr Stadelmeier hat ja erst jüngst jetzt wieder erklärt, heute ist nachzulesen gewesen, dass er sich sehr wohl vorstellen kann, dass es unterschiedliche Verfahrensschritte hier geben kann, was auf der einen Seite das ZDF und auf der anderen Seite die föderale ARD angeht, wo es ja eben andere Entscheidungsabläufe gibt als bei einer zentralen nationalen Anstalt. Aber das werden wir, denke ich, bis Dezember klar haben. Eins ist ganz klar, wenn es ein völlig neues Vorhaben oder eine wesentliche Veränderung jetzt noch gäbe, dann müsste das ein Verfahren sein, das wir bis dahin dann neu beschrieben haben.
Herzlichen Dank. Jetzt darf ich die beiden Wortmeldungen hier oben, erst Sie und dann Sie.
Herr Thomas Melzer, Sprecher der IMDR. Sie haben sich zunächst erstmal hier auf das Fernsehen konzentriert und auf online konzentriert. Gestatten Sie mir da noch eine Vorbemerkung. Das erste ist, dass digital und analog eben tatsächlich was Unterschiedliches sind. Und es scheint mir nicht sinnvoll zu sein, diese Diskussion, das ist ja schon mehrfach angesprochen worden, die wir in der analogen Welt geführt haben, nun auch in die digitale fortzutragen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir gerade in dem Prozess der Digitalisierung mit gleichen Spielregeln, und zwar in beiden Systemen spielen. Und wenn ich eben das meine, dann meine ich, es kann ja nicht sein, dass wir in der digitalen Welt fortsetzen, was es in der analogen Welt gibt, nämlich für das, was bei Wetten, dass abends passiert, an Product Placement würde jeder private Fernsehsender die Lizenz entzogen bekommen. Das Halten von Handys in Kameras, das minutenlange Aufblenden von dem Mercedes-Stern, das sind alles Dinge, für die ein Privatsender, und ich habe lange 12 Jahre im Privatsender gearbeitet und ich habe mehrere solcher Abmahnungen bekommen, also ich weiß, wovon ich rede. Deshalb ist es wichtig, dass in der digitalen Welt sozusagen gleiche Spielregeln gelten. Aber ich möchte einfach auf den eigentlichen Punkt kommen, nämlich auf das Thema Hörfunk, das ist heute ein bisschen zu kurz gekommen. Die Frage ist an Herrn Dötz und an Herrn Raff. Wir brauchen bei der Digitalisierung des Hörfunks in der Tat neue Angebote. Und die brauchen wir bei den Öffentlich-Rechtlichen genauso wie bei den Privaten. Vor der laufenden Diskussion der KEF, über die sicherlich viele hier im Raum nicht sehr glücklich sind, und das Bereitstellen von Mitteln, die Frage an Herrn Dötz und an Herrn Raff, was passiert, wenn das, was von der KEF jetzt angekündigt worden ist, wenn das tatsächlich umgesetzt wird, dass nämlich für die Digitalisierung des Hörfunks für die ARD in der nächsten Gebührenperiode statt der angemeldeten 140 nur 15 Millionen zur Verfügung gestellt werden. Was bedeutet das für die Digitalisierung des Hörfunks?
Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass nach Karlsruhe die Politik jetzt nicht sagen kann, wir sind der Meinung, es müsste so passieren und wir legen noch was drauf.
Also, man ist ja nicht bei allen Runden in diesem Land dabei, aber ich habe gehört, es hat eine ganz interessante Diskussion gegeben zwischen den Staatskanzleichefs und der KEF. Und dort ist dieses Thema sehr breit diskutiert worden. Und jetzt gilt es abzuwarten, welche Schlüsse die KEF aus dieser Diskussion zieht. Von der Politik weiß ich, dass sie hier, was ihre Auffassung zur Zukunft des digitalen Rundfunks, Hörfunks angeht, eher, sagen wir mal, ein offenes Ohr für manches Argument von unserer Seite hat. Aber das ist eine Frage, das ist im Rahmen des Gebührenfestsetzungsverfahrens, Entschuldigung, der Erstellung des 16. KEF-Berichts eine Anhörung gewesen. Und jetzt kommt es darauf an, was die KEF daraus für Schlüsse zieht aus dieser Diskussion. Auf jeden Fall ist dies eines der Felder, wo, wenn auch manchmal mühsam, die kommerziellen und die öffentlich-rechtlichen doch an einem Strange ziehen. Wir schaffen es nicht immer, auf einen gemeinsamen Briefkopf zu gehen, aber zumindest fast gleichlautende Briefe zu schreiben. Und ich denke, dass dies vielleicht auch noch ein bisschen Eindruck bei der KEF hinterlassen sollte, dass hier eben kommerzielle und öffentlich-rechtliche gemeinsam die Zukunftsmöglichkeiten bewerten. Jetzt müssen wir abwarten, was diese Diskussion letztendlich dort erbringt. Ich möchte jetzt da keinen öffentlichen Ratschlag geben. Dazu sind wir jetzt in einem Verfahren, wo eigentlich alle die Möglichkeit haben, ihre Stellungnahmen sehr sachorientiert abzugeben.
Herr Dötz.
Ja gut, also wir haben uns ja inhaltlich verständigt, was 2009 betrifft und digitale Hörfunkangebote betrifft. Wenn wir Herrn Raff helfen können, seine Probleme mit der KEF zu lösen, dann können wir nochmal drüber reden, ob wir ihn da unterstützen. Das war, sagen wir nicht, als unsere erste Aufgabe an. Aber inhaltlich, was die Angebote betrifft und was den Zeitplan betrifft, hatten wir uns bestätigt in dem, was zu dem Thema in der sogenannten Mainzer Erklärung steht.
Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung hier oben rechts.
Ja, ich habe glücklicherweise gar keine Frage, nur ein paar Anmerkungen zu den ganzen Sachen. Jan Henne de Dane, mein Name. Ich versuche gerade einen digitalen Spartenkanal zum Thema Bücher und Lesen aufzubauen. Ad 1 möchte ich Herrn Schwarz-Schilling beipflichten, dass wir ein großartiges System haben als duales System, und den gewogenen Worten von Herrn Schächter zum Eingang, der zur detaillierten Diskussion aufruft, folgen, weil ich glaube schon, dass es gilt, bestimmte Sachen zu bewahren und auch bestimmte Strukturen zu bewahren und den Systemen in sich auch Entwicklungspotenziale aufzuzeigen. Ich warne dringend davor, mit dem Begriff des Marktes so rumzusudeln, wie das hier passiert ist. Den Ausführungen von Frau Wiedemann konnte ich gar nicht mehr folgen, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl ich das mal studiert habe. Erstens glaube ich nicht, dass wir die Märkte definiert haben. Es ist richtig, die analoge Welt ist eine andere, eine werbefinanzierte Markt, der andere Vielfalts- und Zugangsvoraussetzungen hat. Wir begeben uns in einen digitalisierten Markt. Dort herrscht noch nicht so viel Werbevolumen, dass sich die Sender wirklich refinanzieren können. Dazu entwickelt sich ein Pay-Markt, der auch noch nicht über eine Größe verfügt, die eine Vielfalt ohne weiteres entstehen lässt im privaten Sektor, sondern das ist ein mühsamer Kampf für alle Unternehmer. Und es gilt einfach dafür zu sorgen, dass das in ein Gleichgewicht gebracht wird. Also das heißt, dass die Refinanzierungsmodelle im freien Markt so sind, dass die Privaten sich wiederfinden können, auch neben Free-TV-Angeboten der Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist zurzeit nicht so. Da ist das Thema Grundverschlüsselung sicherlich ein zentrales Thema. Sorry, aber das ist ein zentrales Thema. Das Zweite ist, auch wenn man das Thema Online immer so in den Raum wirft, so einfach ist es ja dann doch nicht, weil Online ist ja auch IPTV und neben mir sitzt eine Dame der Telekom. Ich habe extra nochmal nachgefragt, ob das denn auch deckungsgleich behandelt wird. Es ist zurzeit so, dass man bei der Telekom ins IPTV-Angebot nicht ohne weiteres reinkommt, weil die Verhandlungen mit der ARD über die Vielfalt der Sender und der Auskopplung der Regionalfenster die Serverfarmen blockieren. Und dessen muss man sich einfach klar sein. Also man muss ein bisschen darüber nachdenken, was sind die Marktzutrittsbedingungen, wie werden Infrastrukturen wie damals eben auch schon beim Satelliten blockiert oder nicht blockiert, wie verhalten sich die Akteure. Und an einer Stelle, und das möchte ich dann halt doch nochmal deutlich sagen, es ist richtig, Herr Oettinger hat gesagt, die Rundfunkwelt wird neu gestaltet und wir werden ganz viele neue Flöcke einhauen, aber es fehlt ein zentraler Teil am Tisch dieser Diskussion, das ist nämlich die Infrastrukturanbieter, die fast durchgängig in der Hand von Heuschrecken sind und die spielen die zentralen Zugänge für alle Marktteilnehmer und das muss man sich halt alles genau angucken, wie verhält sich das öffentlich-rechtliche System versus des Privaten und wie verhält sich das mit den Infrastrukturen und wie macht man die voll. Und last but not least, ich finde, Zeitungen sollten schon auch Fernsehen machen. Also da sollten Sie auch gar keine Angst vor haben. Ja?
Herzlichen Dank für die Stellungnahme. Ich würde zum Schluss bei den verbliebenen Podiumsteilnehmern noch ganz kurz interessieren, was haben Sie heute gelernt, Herr Dötz?
Die Woche diskutiere ich dreimal mit Herrn Raff, das war das zweite Mal. Also, ich kriege schon noch die Kurve. Ich habe eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung. Ich bin immer wieder überrascht über die Chuzpe und am Schluss doch dann über die Möglichkeit, auch vernünftig miteinander zu reden. Und ich finde, für die Zukunft werden wir uns weiter streiten müssen, aber wir sollten versuchen, der Politik einige Arbeit abzunehmen, indem wir uns an den Tisch setzen. Gerade wegen dem Blick auch auf die Infrastrukturanbieter und dem, was wirklich in den Markt kommt. Das ist jetzt wirklich der letzte Satz. Ich glaube, natürlich ist es enorm wichtig, dass wir über die Mediathek reden, weil sie ist verdammt wichtig für uns. Aber Google mit so mal locker 13 Milliarden Euro in der Tasche und der Frage, wo investieren wir denn jetzt, was können wir denn brauchen, ist wahrscheinlich letztendlich für uns alle viel interessanter, spannender und auch gefährlicher.
Herr Raff, was haben Sie heute gelernt?
Ich habe zwei Sachen gelernt, seit gestern, wo ich ja zum ersten Mal mit Herrn Dötz zusammen war.
Die Woche.
Es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn ich montags mit ihm unter dem ZDF-Schirm behütet zur EU-Kommission in Brüssel gehe, dann verläuft die Woche angenehmer. Und wir dort gemeinsame Interessen wahrnehmen und sogar erfolgreich wahrnehmen. Das Zweite, was ich aber heute gelernt habe, wir brauchen noch Gespräche mit Herrn Oettinger. Denn die Vollkostenberechnung eines Redakteurs, der für Fernsehen, Hörfunk und Online redet, das muss ich mir schon noch von der Politik erklären lassen, wie das geht, wie ich das schaffe, diese Vollkostenrechnung, wie viel Prozentanteil oder wie viel Promille der Kollege jetzt online zu verrechnen ist, wie viel Promille für Hörfunk, wie viel Promille für Fernsehen, wie viel Promille für Fernsehtext, das wird eine spannende Rechnung und da sehe ich schon, da sind unsere Verwaltungsleute sehr daran interessiert, denn das zeigt, dass eine Tendenz vielleicht aus der Sicht mancher doch voranschreiten kann. Wir wären sehr wirtschaftlich Unternehmen, wenn wir kein Programm hätten.
Können Sie alles bei uns lernen, Herr Raff, schicken Sie die mal zu uns.
Ich hatte den Eindruck, bei Ihrer Wortmeldung hat der Vertreter der KEF, Herr Professor Knies, besonders aufmerksam zugehört, denn die KEF versucht ja auch mit Kennzahlen und anderem manche dieser Probleme in den Griff zu kriegen. Herr Hein, was ist Ihr Lerneffekt heute?
Ja, ich nehme drei Äußerungen mit, und zwar als Ermutigungen. Zum einen bin ich sehr froh, was mir als juristischem Laien Herr Professor Dr. Klein mitgegeben hat in seiner klaren Darlegung, dass wir über den Verbreitungsweg Internet für Hörfunk und Fernsehen nicht streiten müssen. Das deckt sich auch mit unserer Auffassung, die in der Tat ja auch jenseits dieses Verbreitungswegeproblems ist, dass aber andererseits neue Teledienste sehr wohl eine neue Qualität haben, die nicht ohne weiteres von den verfassungsrechtlichen Gegebenheiten für Hörfunk und Fernsehen abgeleitet werden kann. Ich hoffe, dass ich Frau Dr. Wiedemann richtig verstanden habe, dass wirklich das Versagen des Marktes wesentliche Existenzgrundlage der Berechtigung öffentlich-rechtlicher Angebote ist. Wenn das so wäre, dann wären viele Diskussionen für uns in Zukunft leichter. Ich habe Sie so verstanden, das darf ich nur sagen. Ich habe mich am meisten gewundert. Ich habe es anders verstanden.
Das Gegenteil gemacht.
Ah gut, also das hat es aber falsch ausgedrückt. Und der Raff, der hat sich auch schon sicherheitshalber nach oben abgesetzt, von dem habe ich aber mitgenommen. Ich denke, das wird aber nicht so strittig sein, dass er sich doch zunehmend dazu bereit erklärt, explizit auf zusätzliche lokalisierte Angebote im Internet zu verzichten. Und das wäre auch schon ermutigend für uns.
Herr Schächter, wo ist Ihr Lerneffekt aus der heutigen Diskussion und den Vorträgen?
Ich habe gelernt, dass wir lernen müssen, doch anders miteinander zu diskutieren. Ich halte die Art, wie wir diskutieren, die wir jetzt seit 15 Jahren so machen, nicht mehr für zielweisend. Wir haben vor uns die größte Veränderung in der Mediengeschichte. Das ist meine persönliche Vorstellung. Ein Paradigmenwechsel der besonderen Art, weit über das hinausgehend, was wir in den 80er Jahren benannt haben. Wir müssen miteinander gucken, wo haben wir das gemeinsame Interesse für eine intakte Kommunikationsgesellschaft, die wir alle zusammen konstituieren, weil ich glaube, ansonsten kommt etwas über uns, was wir möglicherweise nicht so genau vorbereitet haben, was aber zum Schaden von uns allen kommen könnte. Wir sollten schauen, dass die Googles dieser Welt und das, was danach schon kommt, dass der Algorithmus nicht zum Herrscher über Inhalt und Kommunikationswelten schon in 4-5 Jahren wird.
Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom September unter anderem festgestellt, der Gesetzgeber kann die Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in abstrakter Weise festlegen und damit auch den Finanzbedarf umgrenzen. Die EU-Kommission hat in dem Bescheid vom 24. April diesen Jahres gesagt, obwohl es den Mitgliedstaaten freisteht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu definieren, muss die Definition der Mitgliedstaaten hinreichend präzise und klar sein. Vor dieser Aufgabe stehen die 16 Länder in der Bundesrepublik Deutschland, den Auftrag zu definieren. Die Frage, auch wenn hier das Fragezeichen im Hintergrund fehlt, wird auch in diesem Zusammenhang zu entscheiden sein. Ich denke, wir haben heute gelernt, dass eigentlich keiner bestreitet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch im Internet präsent sein darf, über die Grenzen ist, wie immer in der Politik, auch in Zukunft weiter zu streiten. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, hier den Mitwirkenden auf dem Podium, den Referenten und auch bei Ihnen, dem interessierten Publikum, bedanken. Die Adenauer Stiftung wollte mit dieser Veranstaltung einen Beitrag leisten zu der Diskussion. Wir hoffen, es ist uns gelungen. Nachdem wir Ihnen hoffentlich reichhaltige geistige Nahrung geboten haben, möchten wir Ihnen auch noch die Möglichkeit geben, ein klein wenig miteinander zu reden, ein Glas dabei zu trinken und das Gehörte bei einem kleinen Imbiss zu vertiefen. Ich wünsche noch gute Gespräche und anschließend einen guten Weg zurück ins Büro oder nach Hause. Die Konrad-Adenauer-Stiftung würde sich freuen, Sie zum 5. Berliner Mediendiskurs oder einer anderen Veranstaltung wieder hier begrüßen zu können. Auf Wiedersehen, die Veranstaltung ist geschlossen.